Ich bin alleinerziehende Pflegemama.
Und irgendwann gab es einen Anruf und dann hast du dann relativ schnell auch dein erstes Pflegekind kennengelernt. Wie war das für dich?
Ich glaube, das war das aufregendste erste Date meines Lebens. Es ist unfassbar, wie lange das gedauert hat, Mutter zu werden zu dürfen und wie sehr ich mir das gewünscht habe. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich tatsächlich Mutter bin von so einem unfassbar tollen Kind. Ich bin einfach nur dankbar.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Mein Name ist Steffen Sug und heute habe ich Tanja zu Gast. Tanja ist alleinerziehende Pflegemutter eines dreijährigen Kindes. Ich habe sie vor einiger Zeit über Instagram kennengelernt. Auf ihrem Kanal Home of the Fosters tauscht sie sich mit anderen Pflegeeltern aus, teilt ihre Erfahrungen und gibt angehenden Pflegeeltern viele Hinweise mit. Tanja und ich, wir haben insbesondere über ihren Weg gesprochen, als Einzelperson Pflegefamilie zu werden. Ein Weg, der für sie nicht immer leicht war, insbesondere finanziell. Denn Alleinstehende, die Pflegeeltern werden möchten, stehen vor einem Dilemma, nämlich, dass sie in der ersten Zeit vor allem für das ankommende Pflegekind da sein müssen, damit das Kind auch wirklich ankommen und sich binden kann. Insbesondere, wenn das Kind jünger ist, kann die alleinerziehende Pflegeperson also meistens nicht in einer Lohnarbeit nachgehen. Gleichzeitig gibt es die Vorgabe, dass Pflegeeltern nicht alleine vom Pflegegeld leben dürfen. Pflegeeltern können zwar Elternzeit nehmen, jedoch gibt es keinen Anspruch auf Elterngeld. Wie ist es also überhaupt möglich, als alleinstehende Person Pflegeeltern zu werden? Wie Tanja das für sich gelöst hat, das und vieles mehr erfahrt ihr nun in diesem Gespräch. Hallo Tanja, wie schön, dass du hier bist und wir heute über dich und dein Dasein als Pflegemutter sprechen. Du bist alleinerziehende Pflegemutter seit einigen Jahren. Magst du vielleicht noch etwas selber zu dir sagen, dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo Steffen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin alleinerziehende Pflegemama und das Thema begleitet mich eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang, weil ich auch im Familienkreis mit Pflegekindern groß geworden bin. Das war schon immer im Plan, und zwar eigentlich nach den eigenen Kindern dann Pflegekinder aufzunehmen. Dann hat es mit den eigenen einfach nicht so geklappt und dann kam ein Aufruf im Radio, dass bei uns in der Region ganz, ganz händeringend Pflegeeltern gesucht werden. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Dann habe ich direkt am selben Tag noch im Jugendamt angerufen und bin in den Bewerberprozess gestartet.
In deiner Familie war dieses Thema Pflegefamilien schon bekannt. Ja. Magst du dann noch so ein bisschen drüber erzählen, wie das so war?
Ja, meine Tante hatte Pflegekinder. Und wir sind immer sehr eng im Familienverband gewesen und meine Tante hatte einen großen Bauernhof, also wirklich so ein bisschen die Ferien auf Bullabü. Und die sind auch schon sehr, sehr klein zu ihr gekommen und ungefähr auch in meinem Alter gewesen. Also der Ältere war, also es war ein Geschwisterpaar, der Ältere war, glaube ich, 1 oder 2 Jahre älter als ich und der Jüngere dann 2, 3 Jahre jünger als ich. Also ich hing genau dazwischen. Sie hatte auch noch 3 leibliche Kinder zu dem Zeitpunkt gehabt. Und das war ein riesengroßes Patchwork-Familienkonstrukt. Auch unter uns Cousins und Cousinen, Tanten, Onkel. Also waren alle sehr, sehr häufig immer zusammen. Und das gehörte einfach für mich und mein Leben dazu, das Thema Pflegekinder.
Ich würde jetzt gerne ein bisschen switchen. Du hattest diesen Anruf beim Jugendamt und bist dann in die Vorbereitung eingestiegen. Mhm. Und ja, hast das wahrscheinlich dann natürlich auch Freunden, Familie, deinem Umfeld erzählt. Wie haben die denn überhaupt darauf reagiert?
Ja gut, für meine Familie war es jetzt keine Überraschung. Ne? Das war ja, wie gesagt, immer im Plan. Es ist aus dem Fokus bei mir rausgekommen während der Kinderwunschreise und auf grundsätzlich, ne, wenn man so sein Leben lebt, dann verliert man manche Sachen einfach aus dem Fokus raus und dann irgendwann auch nach diesem Aufruf im Radio. Ich habe, wie gesagt, ja direkt beim Jugendamt angerufen, habe das dann auch daheim mitgeteilt und ja, das war einfach, ja, das, okay. Hat keiner in Frage gestellt. Und in meinem Freundeskreis, ja, da gab es dann die geballte Ladung Vorurteile.
Beth, was waren das für welche?
Ja, einfach das, was so auch im allgemeinen Volksmund kursiert, ne, dass Pflegekinder grundsätzlich ja straffällig werden und schwieriger sind und ja einen riesen Rucksack an Sorgen mitbringen. Natürlich ist das der Fall, ne? Jedes Kind hat bringt seinen Rucksack mit Sorgen mit, aber auch da kann man ja auch offen mit dem Jugendamt in die Kommunikation gehen und viele Dinge einfach ausschließen für sich, was man meint, nicht stemmen zu können oder nicht mittragen zu können. Und dann gab es das Vorurteil, das große, dass die wieder gehen. Also weil einfach in der breiten Gesellschaft nicht der Unterschied zwischen Bereitschaftspflege und Dauerpflege klar ist. Alle Leute oder ja, die meisten Leute in meinem Umfeld gingen einfach davon aus, das ist nur eine begrenzte Familiensituation oder Mutterschaft dann in meinem Fall. Und das Kind muss dann irgendwann wieder gehen. Und dann muss man da auch in den Dialog gehen und sagen, nee, es gibt da nicht nur die Bereitschaftspflege, sondern auch die Dauerpflege, wo die Kinder dann bleiben dürfen und sollen.
Genau, diese ganze Bandbreite an teilweise an Missverständnissen. Ne? Das, wie du sagtest, dass halt teilweise überhaupt nicht klar ist, wie sind da überhaupt die Voraussetzungen? So, und ja, dann wurdest du vorbereitet vom Jugendamt. Wie war das so für dich, der Vorbereitungsbewerbungsprozess? Was hast du eigentlich dann, so ein bisschen kanntest du das ja auch dann schon. Einfach auch durch deine kindliche Erfahrung. Dachte ich jetzt mal, wie das zumindest, wie das Leben so ist oder wie so ein Pflegekind ist. Was hast du denn Neues gelernt?
Ja, dadurch, dass es für mich ja damals einfach eine kindliche Erfahrung war und ich die Kinder ja als so, wie sie waren, respektiert, akzeptiert habe, habe ich nie nach den Hintergründen großartig gefragt. Das fängt ja dann erst an, wenn man erwachsen ist und dann kommen da ja die schwierigen Themen auf den Tisch, warum die Kinder herausgenommen wurden und so weiter und so fort. Und aber da auch mal von Jugendamtsseite, also klar, man füllt diesen umfangreichen Fragebogen aus und geht ja dann im Nachgang nochmal mit dem Jugendamt in den Dialog und bespricht diesen Fragebogen. Auch das fand ich sehr, sehr wichtig, da einfach nochmal gezielt angefragt zu werden, wieso haben Sie die Frage jetzt so beantwortet, wie Sie die beantwortet haben? Und ja, und auch die Seminare mit erfahrenen Pflegefamilien sich austauschen zu können und mal zu hören, was für Kinder stranden bei Pflegefamilien und welche Sorgen und Probleme bringen sie mit und was kann vielleicht auch im Nachgang noch als Diagnose mit auftauchen. Und das sind so Dinge, mit denen beschäftigt man sich einfach nicht, wenn man nicht mit dem Thema zu tun hat.
Hattest du dann auch Momente, wo du dachtest, ist das jetzt eigentlich wirklich das, was ich will? Gab es Ängste, Zweifel oder?
Ja, es gab natürlich Ängste und also Zweifel nicht, das kann ich nicht sagen, aber es gab schon, ja, Ängste auch nicht, aber Sorgen. Gerade was das Finanzielle betrifft, weil ich hatte ein paar Jahre vorher ein Haus gekauft und als Alleinstehende ist das ja auch schon mal ein großer Schritt. Und dann von meinem Vollzeitgehalt auf null runterzufahren, wenn ich in Elternzeit gehe, einfach weil man nicht elterngeldberechtigt ist. Und da muss man ja im Vorfeld von sich finanziell gewissermaßen absichern. Und da habe ich 10.000 Mal nachgerechnet und immer wieder mir die Konten angeguckt und jeden Euro umgedreht im Vorfeld, ne, weil man auch nicht wusste, ja, wann kommt denn der Anruf und wann geht's jetzt los? Und ich war schon sehr krasser Geizhals in der Zeit mir selber gegenüber. Ich habe mir einfach nichts mehr gegönnt, weil ich dachte, jeder Euro, den ich sparen kann, der rettet mich später in der Elternzeit. Und aber auch da, ne, da war für mich auch einfach klar, wir müssen eine Petition starten. Das Thema muss jetzt angegangen werden. Das darf so nicht bleiben. Weil oder auch die finanzielle Unterstützung von den Jugendämtern muss gegeben werden. Und auch da findet ja jetzt gerade glücklicherweise teilweise ein Umdenken statt, ne, dass man dass einige Jugendämter sogar schon elterngeldähnliche Zuschüsse zahlen. Aber da muss ich auch politisch echt noch viel tun.
Ja, natürlich. Also ich meine, einerseits wird gesagt, wir suchen händeringend Pflegefamilien. Und man sagt, ja, auch Alleinerziehende Pflegefamilien bereiten wir gerne vor, aber wie soll es gehen? So, ne? Du hattest dann, glaube ich, ein finanzielles Polster, was dich dann überhaupt das ermöglicht hat. Das hat ja gar nicht jeder. So, ne?
Ja. Ja.
Und das ist dann natürlich schwierig, das überhaupt.
Also ich hätte dieses finanzielle Polster in der Renovierungszeit definitiv brauchen können. Also es, aber das war wirklich, ich hatte das immer im Auge und wusste, okay, bis zu der Grenze kann ich jetzt noch hier meine Renovierung frei bezahlen. Und ab einem gewissen Punkt war dann halt für mich ein Stopp. Und da war dann, weiß ich nicht, so Entscheidungen, wie renovieren wir jetzt das zweite Bad oder gibt es bald ein Kind? Und die Entscheidung fiel grundsätzlich halt immer auf das Kind. Und deswegen, ja, steht die Renovierung vom Bad immer noch.
Aber es war ja für was Gutes. So, das kann man dann ja immer sagen. Boah, so wie du es gerade sagtest, oder spare ich das für das Kind, was du ja noch überhaupt nicht kanntest. So, wo auch überhaupt noch unklar ist, wann kommt ein Anruf, wie wird das sein? Und irgendwann gab es einen Anruf und dann hast du dann relativ schnell auch dein erstes Pflegekind kennengelernt.
Ja.
Wie war das für dich?
Ich glaube, das war das aufregendste erste Date meines Lebens. es war sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen. Aber ich war des Todes aufgeregt. Ich hatte seinerzeit das Jugendamt hatte mir den Kindsvorschlag gemacht. Und ich hatte dann halt einen Besprechungstermin im Jugendamt und habe dann verschiedene Dinge erzählt bekommen von dem Kind. Und ab da hatte ich Kontakt zu der Bereitschaftspflegemama. Mhm. Und das Jugendamt hat sich da komplett zurückgezogen, weil die auch gesagt haben, also am besten kann die Bereitschaftspflegemama was zu dem Kind sagen. Wenn sie sagen, das Bauchgefühl stimmt, dann geben wir die Sache an und dann geben sie uns Rückmeldung. Und dann hat dieses Treffen stattgefunden und ich hatte auch meine Mutter noch mit dabei. Ja, weiß ich nicht. Also ich war einfach nur aufgeregt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich nicht getraut. Und ich bin der Bereitschaftspflegemutter so unfassbar dankbar und die ist auch schon sehr erfahren. Die ist auch in einem ähnlichen Alter wie ich. Und wir haben uns auch direkt von Anfang an verstanden und die war so offen und ist so offen auf mich zugegangen und hat mich eingebunden und ich habe dann auch gesagt, du musst mir bitte sagen, was kann ich machen und was nicht. Ne, ich wollte das Kind dann auch nicht aus dem Kinderwagen rausnehmen, einfach, das macht man ja nicht, fremdes Kind einfach aus dem Kinderwagen nehmen. Und sie hat mir dann auch immer sehr, sehr einfühlsam dann auch Signale gegeben mit, jetzt würde ich an deiner Stelle mal das und das machen und gib ihm doch mal jetzt hier dieses Spielzeug und oder ich glaube, er ist jetzt soweit, jetzt können wir ihn, glaube ich, rausnehmen. Ne? Und das war, natürlich kannte sie den Kleinen wesentlich besser und da bin ich dann auch froh, dass sie da so mir zugewandt war und da so den Kuppler gespielt hat.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und vor allem, wenn die Beziehung dazu der Bereitschaftspflegemutter stimmt, dann ist das immer, glaube ich, viel leichter.
Ja, wir haben auch heute noch Kontakt. Ich möchte die Person auch in meinem Leben nicht mehr missen. Ganz ehrlich nicht. Also wir sind da im sehr engen Austausch. Das ist einfach, das ist eine Freundschaft draus entstanden, würde ich schon sagen.
Und dann ist das Kind dann bei dir relativ schnell auch eingezogen oder wie ist es dann weitergegangen?
Ja, wir haben nach dem ersten Treffen einfach nochmal so ein Feedbackgespräch gehabt mit dem Jugendamt. Kann ich es mir vorstellen, ja oder nein? Und ich habe dann halt ein klares Ja abgegeben und dann sind wir auch relativ zügig mit der Anbahnung gestartet. Und dann gab es über den folgenden Monat einfach sehr viele intensive Treffen, die wir dann auch zeitlich gesteigert haben und und dann ist dann irgendwann, wir hatten dann immer überlegt, also wir hatten grob einen Termin im Kopf. Ja, dieser Termin, den wir da im Kopf hatten, den haben wir dann aber irgendwann über den Haufen geschmissen, weil wir einfach gesagt haben, dass wir gucken jetzt einfach, wie das Kind das so verkraftet und der war mir aber relativ schnell auch sehr zugewandt und dann haben wir den Umzugstermin sogar nach vorne verlegen können. Und aber sehr, also wirklich nur am Kind orientiert, alles terminiert.
Und dann ist es aber zu einer Situation gekommen, dass es einen Gerichtstermin gab. Und letztlich das Kind wieder zu der leiblichen Familie, glaube ich, zurückgeführt wurde.
Ja.
Magst du mal was zu erzählen, ohne jetzt irgendwie in die Details zu gehen? Das brauchen wir jetzt an der Stelle aber gar nicht hören. Ja, auch ein Thema von Datenschutz, aber wie ist es überhaupt zu dieser Situation gekommen? Wusstest du, dass es so einen Termin gab?
Den Termin kannte ich und das wurde auch offen vom Jugendamt kommuniziert, aber das Jugendamt hat dieser Verhandlung einfach wenig Bedeutung beigemessen. Die waren sich ziemlich sicher, dass es da nicht zu einer Rückführung kommt. Allerdings haben sich da auch die Umstände so ein bisschen geändert bis zu diesem Zeitpunkt der Verhandlung, sodass da der Familienverband von den leiblichen Eltern, dass die sich da viel, viel mehr eingebracht haben, als es im Vorfeld getan haben und dann natürlich auch wieder eine Ressource geschaffen haben, um das Kind sicher aufwachsen lassen zu können. Und dann war vom Richter die Entscheidung ganz klar, der Kleine geht dann zurück, weil da besteht die Chance, dass sich was bessert und das funktioniert dann auch im Nachgang. Und dann wurde der Kleine rückgeführt, beziehungsweise vorerst halt in die Verwandtenpflege abgegeben. Aber dadurch, dass die Mutter und die Großeltern und alle sehr, sehr eng beieinander wohnen, und auch so eine Familienbande sind, so ähnlich wie wir früher, ist natürlich auch der Kontakt zur Mutter sehr eng jetzt. Und alles, was ich jetzt weiß, es geht ihm sehr gut. Und das war die richtige Entscheidung fürs Kind, definitiv. Das hat mich damals extrem verletzt. Und es war eine ganz, ganz harte Zeit, auch die Zeit von der Verhandlung bis zum Abschied und die Abschiedssituation an sich. Eine der härtesten Geschichten in meinem Leben, aber fürs Kind rückblickend die beste Entscheidung.
Wie kann man denn mit so einer Situation umgehen? Ich glaube, das Kind war jetzt so 1, 2, 3 Monate, glaube ich, bei dir. Also eigentlich so, wo man denkt, das kommt jetzt langsam hier an. Und du wirst vielleicht gerade so das von denken, ich habe die erste Routine vielleicht als Pflegemutter entwickelt. Du hast gerade schon gesagt, wie du dich so gefühlt hast, aber ich kann es mir an der Stelle kaum vorstellen.
Ich glaube, es ist grundsätzlich schwierig, sich von einem Kind zu verabschieden, klar. Ich denke, das geht Bereitschaftsfamilien auch so. Und ich auch da, man windet sich immer individuell an die Kinder. Ne? Entweder es passt direkt oder man ist ein bisschen distanzierter. Also gerade bei den Bereitschaftsfamilien, nicht jedes Kind ist gleich und nicht jedes Kind kommt gleich an. Dann kommt es ja auch immer so ein bisschen auf die Dauer an, wie das Kind verbleibt. Und da bin ich wirklich dankbar, dass es nur in Anführungsstrichen die paar Monate waren, weil alles andere wäre für mich ja noch viel härter gewesen. Und als Dauerpflegemama gehst du ja auch ganz anders an dieses Thema ran. Du bist ja der festen Überzeugung, das Kind verbleibt. Und als Bereitschaftsmama weißt du ja, die Kinder gehen irgendwann wieder. Und das alleine, glaube ich, macht was in einem drin, wenn man da aus dieser Illusion so rausgerissen wird. Und auch da bin ich meiner Mutter sehr dankbar. An dem Tag, als der Kleine abgeholt wurde, war sie dann auch direkt morgens da und hat mich durch die Situation begleitet und gehalten. Also ich glaube, ohne meine Familie hätte ich das schlechter verkraftet.
Ja, das wäre jetzt so die Frage gewesen, wer hat dir denn Halt gegeben in dieser Zeit? Deine Familie, und das war wahrscheinlich dann auch die Personen, die dir dann auch die Stärke gegeben haben, zu sagen, okay, also man könnte jetzt an der Stelle sagen, so, das war jetzt ein Versuch, der hat mich jetzt gerade viel Kraft gekostet, ich lasse es bleiben. Das hätte man ja, wäre ja vielleicht eine Idee, das war aber nicht deine Idee. Du wolltest sagen, okay, wir machen einen zweiten Versuch und dann fangen nochmal neu an. Wie ist es dazu gekommen? Hat das lange gebraucht, da überhaupt wieder drüber nachdenken zu können?
Mein Sachbearbeiter hat, also mein zuständiger Sachbearbeiter hat den Kleinen ja morgens hier abgeholt und wir haben, ja, der Kleine hat mit meiner Mutter in der Küche gespielt und ich hatte eben noch so einen kleinen Karton gepackt mit seinen wenigen Habseligkeiten und nochmal so eine Art Anleitungsbrief für die Familie, in die er dann zurückgeführt wurde, was so seine Routinen sind, was er mag, was er nicht so gerne mag, ne? Dass er, damit er einen möglichst reibungslosen Start halt auch hat. Und ja, den hat der Sachbearbeiter sich natürlich im Vorfeld durchgelesen. Der gibt ja nicht einfach irgendein Schreiben bei einer Familie ab. Und danach, also er hatte auch echt Tränen in den Augen und hat dann auch direkt gefragt, haben wir sich jetzt verloren? Und dann habe ich gesagt, nee, definitiv nicht. Nee, das Thema ist für mich noch nicht durch. Und also das war von vornherein klar, dass ich da nicht aussteige, weil der Platz im Herzen ist einfach da. Und ich brenne so sehr für dieses Thema. Und ja, das war für mich nicht beendet, definitiv nicht.
Wie ging es denn dann weiter?
Mit vielen Tränen. ja, theoretisch hätte ich ja am nächsten Tag auch wieder arbeiten müssen, ne? Die Elternzeit war ja mit Herausnahme des Kindes beendet. Und auch da bin ich meiner Chefin so unfassbar dankbar, dass sie mich da so verständnisvoll begleitet hat und auch ganz klar gesagt hat, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und ich kann mir vorstellen, du bist jetzt nicht in der Lage, einfach mal wieder montags morgens im Büro zu sitzen. Und ja, ich habe mich dann auch krank schreiben lassen, so lange, wie ich es halt brauchte. Und war dann auch mit meiner Chefin immer wieder im engen Austausch und die hat auch immer wieder sich erkundigt, wie es mir geht. Das war schon, da bin ich unfassbar dankbar für viele Menschen, die mich in der Zeit einfach mit viel Verständnis aufgefangen haben.
Ja, und dann ging es weiter, dass quasi das Jugendamt hat sich weiterhin auf dem Schirm gehabt, so wie du es auch gesagt hast. Und dann gab es, glaube ich, noch einen zweiten Anruf. Und das war auch sehr spontan alles, die ganze Situation. Ne?
Ja, 3,5 Monate später, ja, kam der nächste Anruf. Das war eine Ausschiffsbelegung, also es war ein Fremdjugendamt, was angefragt hatte bei meinem Heimatjugendamt. Die haben händeringend nach Pflegefamilien gesucht für 2 Kinder und wovon ich dann 1 nehmen sollte. Und ja, das ging dann auch hoppla hopp, der Anruf kam. Ich war zu dem Zeitpunkt im Dienst und der Anruf kam rein und eine Stunde später war das Kind schon da.
Also hast du ja auch schon im anderen Podcast erzählt, als ich es gehört habe, dachte ich, wie? Es ist eine Stunde später da. So,
ja.
Das musst du dann wahrscheinlich irgendwie dringend aus der Familie rausgenommen und es war aber klar, das wird in Dauerpflege gehen.
Ja.
Aber es war schon sehr, also komplett ad hoc. Wie hast denn du darauf reagiert? Du hattest ja überhaupt nicht mal irgendwie Möglichkeiten, dich darauf vorzubereiten. So, und hast auch das Kind nicht gesehen. So vorher.
Ich hatte das Kind
Anwarnung
nicht gesehen.
Gab's ja nicht.
Nee, das war schon echt eine Hausnummer, muss ich wirklich sagen. Ich habe seinerzeit, wie gesagt, ich war im Dienst, ich war im Homeoffice und mein Homeoffice-Platz hier zu Hause war noch nicht wieder eingerichtet, weil die Materialien von meinem Arbeitgeber ja auch erst wieder bereitgestellt werden mussten. Das heißt, ich war in so einer Übergangs-Homeoffice-Situation und weil mein Büro hier oben dann ja noch nicht ausgestattet war von meinem Arbeitgeber, habe ich behelfsweise bei meinen Eltern im Büro gesessen an deren PC. Und ja, dann kam dieser Anruf rein und ich sagte nur, also man bekam dann einiges an Informationen zum Kind, zu der Herkunftsfamilie und so weiter. Und dann hieß es ja, das Kind muss sofort untergebracht werden. Und ich fragte, was heißt sofort? Wie lange habe ich denn Zeit? Ja, nicht so lange, ne? und ich habe dann, ich sagte, ich muss noch ein paar Sachen regeln. Ich gehe mal kurz in mich, bis ich zusage und muss das mal kurz mit meiner Chefin abklären und dann würde ich mich nochmal melden. Und dann, also der Anruf kam um 2:30 und dann bin ich aufgestanden und war völlig unter Schock und bin zu meinen Eltern ins Wohnzimmer und habe gesagt, hier wartet ein 10 Monate alter Junge, der möchte ein Zuhause haben. Nehmen wir den. Und meine Mutter war sofort Feuer und Flamme und ja klar, und was überlegst du denn da noch? Und ja, da habe ich dann so ein paar Randgeschichten erzählt. Und ich sagte, aber eigentlich habe ich ein gutes Bauchgefühl. Und dann war es auch relativ schnell klar. Dann habe ich meine Chefin angerufen und sagte, ich bin dann jetzt wieder in der Elternzeit. Und die hat dann im Hintergrund einiges geregelt. Und dann habe ich um vier beim Jugendamt angerufen, nachmittags um 4, und habe gesagt, ja, sie können das Kind bringen. Und um 17.30 Uhr stand er dann, oder 16:45, ja, stand er dann hier bei mir zu Hause in seinem Kindersitz.
Wie war dieses erste Kennenlernen dann so? Das ist ja dann, klassischerweise hat man irgendwie sowas wie ein Blind Date. Man sieht das Kind vielleicht mal aus der Ferne. Das ist dann vielleicht bei der Bereitschaftspflegemutter oder irgendwie in der Wohngruppe, wo man dann einfach mal von 10 Meter Entfernung mal guckt und dann schaut, könnte das dann irgendwie was sein, und danach lernt man sich kennen. Bei dir war es jetzt so, das Kind ist, ja, zack, hier bei dir zu Hause. Wie war dieser erste Moment?
Auch da war meine Familie mit anwesend. Also es war irgendwie, die Sachbearbeiterin, die Zuständige, hatte leider wenig Zeit, weil es war ja auch schon sehr spät, und da ging es auch noch um die Unterbringung des Geschwisterkindes. Die musste ja auch noch erledigt werden. Und ja, ich finde es immer wieder interessant, oder ich habe es jetzt ganz, ganz oft festgestellt, auch bei anderen Pflegefamilien, der Blick der Kinder, wenn sie ankommen. Das ist wirklich wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Die haben Angst, die wissen nicht, was passiert hier gerade mit mir, wer sind die ganzen fremden Leute. Also man sieht den Kindern wirklich, also es zeichnet die Kinder, gerade in den ersten Tagen. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn man so Fotos sieht von Kind gerade angekommen und 2 Tage später, wenn der Gesichtsausdruck sich so ein bisschen gelöst hat. Und das war bei ihm auch so. Er hat wirklich, ja, ich glaube, er hat Angst gehabt. Einfach nur Angst. Und was passiert hier gerade mit mir? Und wo bin ich hier? Und wer sind die ganzen Leute? Und ja, und so ein Kleiner kann das natürlich ja nicht kommunizieren oder schlecht kommunizieren, klar. Und dann habe ich ihm die Jacke ausgezogen und ihn aus dem Kindersitz rausgenommen, als er dann anfängt zu weinen. Und dann war aber auch sehr schnell die Situation da, dass er sich von mir hat trösten lassen und auf die Nähe zu mir gesucht hat. Und dann dachte ich, ja, dann soll es sein, ne? Das war für mich dann irgendwie das Signal, okay, er fühlt sich hier sicher oder er vertraut mir in gewisser Weise, und dann ist das jetzt auch nicht falsch, dieses Kind zu nehmen. Und er war aber leider zu dem Zeitpunkt, als er hier eingezogen ist, sehr krank. Und wir mussten am nächsten Tag direkt auch stationär aufgenommen werden. Ich bin am nächsten Morgen direkt mit ihm ins Krankenhaus gefahren und oder erstmal zum Kinderarzt, um dann eine Einweisung zu bekommen, dann ins Krankenhaus. Und sowohl beim Kinderarzt als auch im Krankenhaus wurde mir von allen Ärzten und allen Krankenschwestern und Helferinnen, die waren völlig perplex, weil ich gesagt habe, er ist mir gestern Abend um 5:45 gebracht worden. Ich kenne das Kind halt auch noch nicht, ne? Und die waren alle total perplex, weil sie sagten, das sieht man nicht. Das sieht aus, als wäre der schon ewig an sie gebunden. Und ich glaube einfach, er hat sehr schnell gemerkt, dass ich zuverlässig bin und ihn jetzt nicht im Stich lasse mit seiner Sorge. Und ich denke, das war schon viel wert, dass er da so schnell Vertrauen gefasst hat und das Gefühl hatte, mir wird hier geholfen.
Also war das dann für dich dann auch eine Erleichterung zu sagen, okay, ich nehme ihn. So.
Das hat von Anfang an einfach gepasst. Und auch da hatte ich immer das Gefühl, wer weiß, vielleicht war das andere Kind einfach nur der Platzhalter, weil mich dieses Kind hier wesentlich dringender gebraucht hat.
Ja, Ist ein schöner Gedanke, auf jeden Fall. Wie war denn dann so die erste Zeit, nachdem es dann aus dem Krankenhaus wieder rausging? Da hast du ja immer noch viele Sachen, die für dich irgendwie noch erledigt werden mussten, wahrscheinlich noch irgendwelche Reste von der, dass du überhaupt wirklich in Elternzeit gehen konntest und ihr euch überhaupt irgendwie einleben könnt und irgendwie eine Verbindung aufbauen könnt. Wie war diese Zeit?
Es war eigentlich eine sehr intensive Zeit, alleine dadurch, dass er halt sehr lange, sehr akut krank war. Also das erste halbe Jahr waren wir nur mit seiner Krankheit beschäftigt. Und aber trotz alledem, es war, als wäre er schon immer da gewesen. Es war nicht so, dass wir uns erst aneinander hätten gewöhnen müssen. Nee, da gab es keinen, das war wirklich wie ein Kopfsprung ins Wasser und für uns alle beide. Und
keine Ahnung.
Liebe auf den ersten Blick, das muss ich wirklich sagen. Und das ist ja auch selten, dass Pflegeeltern das erleben. Natürlich muss man sich aneinander gewöhnen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, alleine dadurch, dass er mir so viel Vertrauen entgegengebracht hat, er hat es mir auch sehr, sehr leicht gemacht, muss ich wirklich sagen. Also emotional sehr leicht. Also das war schon ein sehr, sehr harter Start. Das hat mich sehr, sehr herausgefordert und weit über mein Limit hinausgebracht. Also über meine Belastungsgrenze hinaus. Und das war schon eine Hausnummer. Aber wir haben das gemeinsam durchgestanden. Das hat uns zusammen geschmiedet. Und wie jetzt eine befreundete Pflegemutter letztens so schön sagte, bei einem Treffen auch gemeinsam mit dem zuständigen Sachbearbeiter, zwischen die beiden passt kein Blatt Papier. Also das merkt man schon.
Ja. Diese erste Zeit, gab es so besondere Situationen, so vielleicht so kleine Erfolge oder vielleicht aber auch kleine Hürden, die dann gemeistert wurden, die dir so in besonderer Erinnerung geblieben sind?
Also in erster Zeit war wirklich die Krankheit im Fokus, ne? Und das war so, ich glaube, als wir das überstanden hatten, war für mich auch mal ein Aufatmen möglich. Und wir hatten leider am Anfang keine Besuchskontakte zu der Mutter, eben auch weil er so akut krank war und das am Anfang einfach nicht funktionierte. Da konnte ich das auch noch nachvollziehen, aber in der Zeit danach hätte ich mir gewünscht, dass wir mal so langsam gestartet wären, weil die Mutter auch regelmäßig nachgefragt hat. Und ich habe dann, also es wurde so ein bisschen ausgebremst auch vom Jugendamt, was ich im Nachhinein wirklich schade finde, weil ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zu der Mutter und wir begegnen uns mehr oder weniger auf Augenhöhe, also ne, was das Kind begeht, auf Augenhöhe und wissen, wir ziehen an einem Strang und das ist schon. Also wir führen tatsächlich eine sehr vorbildliche Beziehung zueinander, alle miteinander. Und da hat man uns einfach, also der Stab wurde so weit nach hinten gelegt, das hätte man schon ein bisschen früher angehen können. Das finde ich schade. Das war so meine einzige Hürde, die ich so hatte. Ich war auch sehr aufgeregt, weil diese Mutter für mich einfach nicht greifbar war. Ich wusste nicht, was für eine Person es da ist. Also ich finde es halt einfach schwierig, wenn man anhand von einem Schriftstück eine Person versucht einzuschätzen, die man in seinem Leben noch nie gesehen hat. Und das über einen so langen Zeitraum. Ich musste ja auch dem Kind gegenüber irgendwie die Mutter kommunizieren und da war für mich keine Person greifbar. Und fing für mich an, leichter zu werden, als ich sie dann mal gesehen hatte. Und auch eine wahre Person vor Augen hatte, die ich dann im Nachgang auch wieder hier zu Hause erklären konnte.
Ich finde das schön, wie positiv du über die Mutter von deinem Pflegesohn sprichst. Ihr habt jetzt wahrscheinlich Besuchskontakte, oder wie ist das geregelt bei euch? Wie verlaufen die so? Was macht ihr?
Ja, also wenn das Wetter schön ist und eher nicht so wie jetzt im Moment, normalerweise treffen wir uns auf dem Spielplatz und verbringen dann eine Zeit lang miteinander. Das Kind spielt und geht natürlich auch in Interaktion mit ihr, aber genauso auch mit mir. Also es funktioniert sehr gut im Dreieck zwischen uns und wir haben dann auch einen sehr, sehr regen Austausch. Ich erzähle dann immer, was in der Zwischenzeit passiert ist, was im Kindergarten so passiert ist, was er alles gelernt hat, wo wir gerade was wir vorhaben die nächste Zeit und so weiter und so fort, so verschiedene Meilensteine. Und dann sprechen wir auch oft, was jetzt so aktuell bei ihr ansteht. Also ja, ist ein ganz normales Gespräch, auch wie unter Bekannten, wenn man sich so auf der Straße trifft oder mal zum Kaffee trifft. Und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Signal an das Kind, dass es zwischen uns beiden so gut funktioniert und dass wir einfach da in einem sehr engen und offenen Austausch auch sind, was ihn angeht.
Was glaubst du, hat dazu geführt, dass ihr so ein gutes Verhältnis habt?
Ich weiß es nicht. Beim ersten Besuchskontakt waren wir vor dem zuständigen Sachbearbeiter auf dem Spielplatz angekommen. Sie ist noch relativ jung, hatte sich noch eine Freundin mitgebracht. Ich denke, sie hatte auch so ein bisschen Schiss vor der ersten Situation. Sie kannte mich ja auch nicht, ne? Und hatte ja auch keine greifbare Person. Ich denke, sie hatte auch ein bisschen Angst vor der Situation, was jetzt passiert. Sie hatte das Kind schon seit über einem Jahr nicht gesehen. Und ich denke, das war für sie auch eine sehr angespannte Situation. Und dann hatte ich einfach das Bedürfnis, ihr diese Anspannung zu nehmen und bin offen auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, ich bin die Tanja. Wie sieht's aus? Sollen wir uns beim Vornamen nennen und vorerst mal sie sagen? Und wie geht's Ihnen? Und keine Ahnung. Und dann hatte ich halt auch direkt gesagt, ich möchte nur direkt klarstellen, das ist hier kein Gegeneinander. Wir sind beide die Mama von dem Kleinen und wir müssen an einem Strang ziehen. Hier geht's einfach nur darum, dass es dem Kleinen gut geht, dass er eine gute Zeit mit Ihnen hat, eine gute Zeit mit mir und dass er einfach merkt, wir beide handeln Hand in Hand und haben immer nur den Fokus, dass es ihm dabei gut geht. Und dann merkte man, wie sich in ihrem Gesicht auf die Anspannung löste und sie hat mich dann angelächelt und hat dann gesagt, okay, und hat ihren Vornamen genannt und ab da war alles prima. Ich habe dann einfach gefragt, wie es ihr gegangen ist und wie das so gewesen ist, wie die Kommunikation im Vorfeld mit dem Jugendamt war, was vorher zuständig war und habe halt so erzählt, was im vergangenen Jahr passiert ist. Ich hatte dann natürlich auch viel zu erzählen, ne? Ich musste ihr ja mehr oder weniger oder hatte das Bedürfnis, ihr dann Informationen zu liefern, was mit ihrem Kind so passiert ist in der vergangenen Zeit. Und dann haben die noch eine Weile gespielt und dann war es auch schon vorbei. Und dann haben wir uns auf den nächsten Kontakt gefreut. Und ich finde einfach, beim nächsten Kontakt hat man auch einfach gesehen, sie kam auf den Spielplatz, auch wieder auf den gleichen Spielplatz und in dem Moment, als sie mich gesehen hat, hat sie gelächelt und dann dachte ich, es funktioniert.
Ja, das Eis war gebrochen. Du hast in einem anderen Podcast auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie das Kind ja freiwillig, also letztlich dann freiwillig in Pflege gegeben hat und das so ein sehr mutiger Schritt ist, was ich auch finde. So und das fand ich ein tolles Statement von dir, das anzuerkennen.
Danke. Es gibt auch keine schwierigere Entscheidung, oder? Sein Kind abzugeben und sich selber einzugestehen, man ist nicht in der Lage, sich gerade adäquater um dieses Kind zu kümmern. Ich denke, es gibt für niemanden einen schwierigeren Schritt. Und diesem bewusst dann zu gehen, ist einfach, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Weil es ja auch extrem viel Überwindung kostet und das ja auch alleine die Trauer hinterher, dann nicht mehr die Kinder zu haben. Da geht man ja auch als Mutter durch die Hölle und dann auch nicht zu wissen, wie geht's den Kindern, weil man keine Besuchskontakte hat und die Kinder nicht sieht und keine richtige Rückmeldung hat. Also das wird schon einiges mit ihr gemacht haben und ich kann das wirklich nur anerkennen, weil ich weiß, sie liebt ihre Kinder und sie hatte einfach selber keinen guten Start ins Leben und hatte keinen Rückhalt. Und wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, die wirklich wie aus der Feder von Astrid Lindgren war, dann ich finde es einfach schade. Nicht jeder hat die Möglichkeit, so aufzuwachsen, wie ich aufgewachsen bin. Und ich möchte sie da auch nicht, ich möchte das einfach weiterhin auf Augenhöhe halten. Ich werde das weiterhin anerkennen. und jeder agiert im Rahmen seiner Möglichkeiten und da Hand in Hand mit ihr zu arbeiten, ist mir extrem wichtig.
Wie ist denn das heute bei deinem Pflegesohn? Versteht er denn eigentlich, wer die leibliche Mama ist? Also wie hast du es ihm erklären können? Wie alt ist er jetzt eigentlich gerade?
3 ist er jetzt.
3, ja. Wie kann man einem 3-Jährigen erklären, was eigentlich, wer diese Person ist, die wir ab und zu treffen, die auch Mama benannt wird? Ganz schön schwer.
Ja, es ist schon schwer, das muss ich auch sagen. Und das war am Anfang besonders schwer, wie ich ja gesagt habe, ne, wenn man da keine Person greifen kann und nicht sagen kann, hey, wir fahren zu der Mama XY und spielen ein bisschen mit ihr, weil ich, ja, es ist schwer und ich glaube, es ist, er versteht es auch noch nicht so richtig. Er versteht es halt im Rahmen seiner Möglichkeiten auch, ne? Und wie gesagt, er ist ja erst 3. Ich versuche ihm immer zu erklären, dass er bei einer anderen Mama, bei dieser Mama im Bauch war. Ich sag, sie hat ihn mir gegeben, weil sie wusste, dass ich mir so sehr so einen kleinen Jungen gewünscht habe wie ihn. Und weil sie wusste, dass ich ihn ganz furchtbar lieb habe und deswegen hat sie ihn mir gegeben. Und dass sie ihn aber genauso lieb hat, aber sich in dem Moment nicht so gut kümmern konnte. Aber das halt kindgerecht verpacken ist schon sehr, sehr schwierig. Aber das funktioniert halt immer mal wieder so ein bisschen im Gesprächsverlauf, weil wir auch ein Foto von ihr hier haben. Also das kommt immer mal wieder wird immer wieder ins Gespräch mit aufgenommen. Und auch wenn wir Besuchskontakte haben, dann gehe ich natürlich vorher in den Dialog mit ihm und dann fragt er auch immer, warum bin ich bei dir eingezogen? Und dann, also das ist immer so die Einstiegsfrage. Oder manchmal fragt er das auch abends beim Kuscheln ins Bett im Bett, nach dem Vorlesen oder so, wenn dann irgendwie eine Familienkonstellation in irgendeinem Buch ist, die anders ist als unsere, ne? Und dann kommt dieses Thema immer wieder auf und ja, und dann versuche ich auch ihm gegenüber immer wertschätzend über seine Mutter zu sprechen, weil alles andere ist ja auch kontraproduktiv, ne?
Definitiv.
Und löst einen Loyalitätskonflikt aus. Das muss ja nicht sein.
Ich finde es schön, dass er so viel fragt. Das ist ja einfach ein gutes Zeichen. So, und dann ist es wichtig, dass man ihn in diesen Fragenstellen auch bestärkt, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, das war mir auch immer wichtig, eben einfach das Signal zu geben, dass das Thema hat immer einen Platz hier und da ist immer Raum für da und das nicht auszuschweigen, weil ich denke, das fördert eher, ja, wie ich eben schon gesagt habe, einen Loyalitätskonflikt bei dem Kleinen, dass er dann irgendwann das Gefühl hat, er muss sich entscheiden, aber das muss er ja nicht. Er hat uns beide und das wird auch so bleiben.
Wie nennt er dich denn? Bist du Mama oder?
Ja, ich bin Mama.
Weißt du noch das erste Mal, wo du diese 4 Buchstaben gehört hast? Wahrscheinlich ja, ne?
Am Muttertag.
Oh, erzähl mir doch mal die Geschichte.
Das war für mich so aufregend, mein erster Muttertag. Und ich war so, also eigentlich total bescheuert, ne? Aber man ist so, da wurde mir das erstmal wieder bewusst. Ich bin tatsächlich Mama jetzt und der Weg dahin war so lang und so steinig und wie viele Freudentränen ich an diesem Tag vergossen habe. Und dann saß er hier im Wohnzimmer und hat mich so irgendwann halt gerufen. Mama. Und dann dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. mein erstes Mama an Muttertag. Ja. Es ist einfach, es war ein schöner Moment und auch heute noch flasht mich das immer wieder, dass ich einfach denke, es ist unfassbar, wie lange das gedauert hat, Mutter zu werden zu dürfen und wie sehr ich mir das gewünscht habe. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich tatsächlich Mutter bin von so einem unfassbar tollen Kind. Ich bin einfach nur dankbar.
Dass du Pflegemutter bist, hast du ja eben schon gesagt, du brennst für dieses Thema, für diese Leidenschaft und das tust du auch in den sozialen Medien. Vor allem bei Instagram bist du recht aktiv und machst vieles und unter anderem das Thema Elterngeld für Pflegeeltern. Da hast du eine Petition gestartet. Ja, wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen?
Ja, ich wollte irgendwie versuchen, da was zu ändern. Ne? Ich kann das ich bin nicht der Mensch, der Dinge akzeptiert, wenn sie nicht so gut sind, wie sie sein könnten. Wenn man was verändern kann und die Möglichkeit dazu hat, dann sollte man das auch tun. Jetzt ist leider meine Petition mehr oder weniger zeitgleich gestartet mit der Petition von den Hebammen, die so extrem durch die Medien gepusht wurden. Also sind wir permanent unterm Radar geflogen und wurden gar nicht so wahrgenommen. Aber glücklicherweise ändert sich ja hoffentlich was politisch. Also es ist ja angedacht, dass sich da was ändert. Kann es einfach nur hoffen, weil das einfach notwendig ist. Wir sehen, der Bedarf ist groß an Pflegeeltern und es sind einfach nicht genügend Pflegeeltern da. Und da muss man natürlich gucken, dass man die auch finanziell absichert. Nicht nur durch Elterngeld, sondern auch einfach, weiß ich nicht, es gibt viele Bereitschaftspflegefamilien, die, ja, dass, wenn die unbelegt sind oder keine Kinder haben, dann haben die auch kein Einkommen. Und da gibt's auch keine Altersabsicherung für Bereitschaftspflegefamilien. Auch das finde ich schwierig. Also eine Bereitschaftspflegemutter, wenn die sich dazu entscheidet, Bereitschaftspflegemutter zu werden, entscheidet sie sich auch grundsätzlich direkt mal dazu, in die Altersarmut zu geraten, weil niemand ihre Rente finanziert. Und das finde ich einfach, das darf nicht sein. Das ist einfach so eine hochschwellige und so eine hochschwellige Aufgabe und ein tolles Ehrenamt, was natürlich auch gewissermaßen vergütet wird. Aber dann muss man den Leuten auch eine Altersabsicherung zugestehen.
Ja, das spricht so wichtige Punkte an. Also ich glaube, da bedarf es gesellschaftlich, aber auch auf gesetzlicher Ebene noch einiges. Glaubst du, dass es noch so andere Punkte gibt, was es braucht in der Gesellschaft, dass wir einfach mehr Pflegeeltern finden? Du bist ja mit vielen in Kontakt. Aber welche Punkte müssten noch gegeben sein in so einer idealen Gesellschaft, dass wir mehr Pflegeeltern finden?
Ich denke, das Thema müsste grundsätzlich einfach mehr in den Fokus der Gesellschaft. Ne? Das ist einfach eine Sache, die völlig unterm Radar fliegt. Wenn man keine Pflegefamilie kennt, hat man null Berührungspunkte zum Thema. Und die Kinder existieren einfach nicht in der breiten Gesellschaft, sondern nur immer bei den Menschen, die sich tatsächlich mit dem Thema bewusst auseinandersetzen oder ja minimalen Kontakt dazu haben, wie jetzt meine Nachbarschaft oder so, oder der Kindergarten jetzt dadurch. Aber das ist ein Thema, was unterm Radar fliegt und das, was einfach mehr Aufmerksamkeit braucht und auch mehr offene Kommunikation braucht, um nicht so unter vorgehaltener Hand, weil dann weiß man ja auch nicht so genau, was erwartet mich da als Pflegemutter. Einfach um auch mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und mal zu zeigen, hey, es gibt die Möglichkeit der Dauerpflege. Das ist kein Thema, vor dem man Angst haben muss. Und ich denke, wenn man über eine Thematik offen spricht und nicht so viele Fragen offen bleiben, dann ist das wahrscheinlich auch für einige attraktiver.
Ja, dass man überhaupt über dieses Thema spricht, dass es sowas gibt, auch neben Adoption. Hm. Und dass natürlich Pflegekinder ihre Geschichte, ihren Rucksack mitbringen, aber auch wie ein Pflegeverhältnis aussieht, komplett unterschiedlich ist.
Hm.
Ich finde es super, wie du dich vernetzt in den sozialen Medien und in wenn ich auf deine Seite schaue, seid ihr da gerade einiges am Plan. Ihr habt jetzt WhatsApp-Gruppen für unterschiedlichste Bundesländer und Thematiken und du planst eine App.
Ja.
Glaube ich, ne? Kannst du mir so ein bisschen was darüber erzählen, was es damit so auf sich hat?
Also wir sind wirklich gestartet über mein Instagram-Profil und ich habe einfach festgestellt, alle Pflegeeltern durch die Bank weg haben alle identische Sorgen, identische Fragen und aber keinen Ansprechpartner, eben wegen der Überlastung der Jugendämter und weil auch keine regionale Vernetzung gefördert wird. Und dann hatten wir zuerst über Instagram einen monatlichen Stammtisch geplant und den wir dann auch gemacht haben, wo wir uns zuerst einfach in der Stammtischgruppe ausgetauscht haben, via Zoom, einfach ein Zoom-Meeting gemacht einmal im Monat. Und dann haben wir irgendwann Fachreferenten eingeladen, die zu verschiedenen Themen dann referiert haben, wie zum Beispiel FASD, hatten wir einige Veranstaltungen oder auch bezüglich Pflegeeltern oder Pflegekinderrecht. Da hatten wir dann den Rechtsanwalt Westerholt zu Gast, der uns da so ein bisschen Rede und Antwort gestanden hat. Das war schon, also alleine der Stammtisch war schon sehr viel wert. Und um sich da auch bundesweit so ein bisschen zu vernetzen, mal über den Tellerrand zu gucken und mal zu gucken, hey, was machen die denn in Berlin so oder in München, während wir hier im Rheinland das und das machen. Was gibt es da für Sonderregelungen und wie wird da unterstützt? Alleine dieses über den Tellerrand gucken war schon sehr viel wert. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir starten diese WhatsApp-Gruppen. Als Startschuss für die App. Also ich hatte im Vorfeld nach jemandem gefragt, der mit mir zusammen ehrenamtlich eine App programmieren wollen würde und hatte dann auch jemand gefunden, kurz nach dem Start der WhatsApp-Gruppen. Und ja, und dann ist das echt explodiert. Wir hatten dann zum Start WhatsApp-Gruppen für jedes Bundesland. Und das hat sich so schnell verbreitet, dass wir innerhalb von jetzt 5 Monaten, glaube ich, bei 1500 Anmeldungen waren über WhatsApp. Und der Austausch ist so unfassbar wertschätzend und auf Augenhöhe. Also da ruft irgendjemand um Hilfe bezüglich eines Themas. Also wir haben jetzt auch verschiedene Gruppen zu verschiedenen Themen, wie jetzt FASD oder Pflegekinder mit Behinderung oder persönliches Budget und so weiter und so fort. Da ruft jemand um Hilfe und kriegt direkt 20 Antworten und von Leuten, die erfahren sind, die viele langjährige Erfahrungen gemacht haben. Und das ist so, so wertvoll. Einfach sich gegenseitig unterstützen, niederschwellig sich gegenseitig unterstützen zu können und auch schnell. Wenn ich überlege, ich habe ein Thema und muss dafür beim Jugendamt anrufen, dann ist der Sachbearbeiter gerade in einem Gespräch. Dann warte ich auf Rückruf, dann muss der das erst nachgucken und so weiter und so fort. Also es entlastet auf die Jugendämter, sind wir mal ehrlich. ja, und wir haben also wirklich zu so vielen verschiedenen Themen immer ganz schnell eine Antwort. Und das ist toll. Das ist auch toll, wie da miteinander gesprochen wird und wie man sich da gegenseitig an die Hand nimmt. Das ist einfach unfassbar schön. Ja, und im Hintergrund läuft jetzt einfach die App-Programmierung weiter, die dann oft noch verschiedene, also neben dem Set und dem Austausch noch verschiedene andere Features für die Pflegefamilien bereithalten soll, aber auch eine Unterstützungsmethode für Jugendämter. Ich hoffe einfach, dass wir damit dem Jugendhilfesystem so ein bisschen unter die Arme greifen können und ein bisschen was verbessern und verändern können für alle, sowohl für die Jugendämter und freien Träger und als auch für die Pflegeeltern an sich. Ja, dass es einfach für alle einfacher wird.
Starke Idee, und dass das wirklich so angenommen wird, zeigt ja auch, dass der Bedarf auch einfach hoch ist. So. Ja, wir kommen so langsam zum Ende und ich habe so gedacht, du hast jetzt ein Pflegekind, was ja jetzt dann 2 Jahre ungefähr schon bei dir ist?
Ja, der ist schon 2 Jahre da, ja.
Ja, und du machst Vernetzungssachen, du machst dich für Pflegefamilien generell stark. Wenn du so an deinen Weg zurückdenkst, jetzt insbesondere natürlich mit deinem Pflegesohn, den du gemeistert hast, mit allen Höhen und Tiefen, würdest du sagen, du bist stolz auf dich?
Ja, tatsächlich. Ich bin unfassbar stolz auf mich, dass ich das alleine mit diesem schwierigen Start mit ihm so gut geschafft habe. Und ich bin auch stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe mit der Vernetzung, weil ich einfach, das war ja eine intrinsische Motivation einfach, weil ich gemerkt habe, das, was mir fehlt, fehlt allen anderen ja auch. An Info und an Netzwerk und an Rückhalt und ne, niederschwelliger Info. Und das war dann auch mein Antrieb, das möglichst kostenfrei für alle zur Verfügung zu stellen. Und ja, ich bin da unfassbar stolz auf mich selber. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema so in mir explodiert. Das wurde immer mehr und ich habe immer mehr den Bedarf gesehen. Und ich natürlich an sich die Motivation, ein Pflegekind aufzunehmen, war ja eigentlich nur eine Motivation für mich selber. Und dann einfach zu sehen, okay, hier sind ganz viele Baustellen, hier muss was verändert werden. Und da am Ball zu bleiben. Ich hätte selber nicht gedacht, dass das irgendwann das Thema ist, was mich so umtreibt und antreibt. Aber das hat sich explosionsartig in mir ausgebreitet. Schlimmer als dieser Coronavirus weltweit. Also wirklich, das war einfach eine Explosion und es kam eins zum anderen und ich habe den Weg niemals bereut und ich, wie gesagt, ich brenne für dieses Thema und ich würde rückblickend betrachtet das Einzige, was ich anders machen würde, wäre früher zu starten. Ich wäre sonst früher gestartet. Also wenn ich das nochmal machen könnte, würde ich früher starten.
Was sind so die größten Wünsche, für die du deinem Pflegekind und eurer gemeinsamen Zukunft geben würdest?
Ich hoffe, dass wir weiterhin so harmonisch miteinander funktionieren. Und dass wir weiterhin so ein tolles Leben gemeinsam führen können, dass ich eine gute Mutter für ihn bin, dass wir weiterhin so einen sehr guten Kontakt zu seiner Mutter haben, dass das einfach bestehen bleibt, dass der Wunsch, ein weiteres Pflegekind aufzunehmen, für mich selber tatsächlich in Erfüllung geht und dass ich auch da für zwei Kinder genug Ressourcen habe, um eine gute Mama zu sein und auch genug Ressourcen habe, um für beide Mütter der Kinder eine gute Ansprechpartnerin zu sein. Und das wünsche ich mir einfach für mich selber, für mein Kind oder eventuell auch die Kinder. Ich wünsche uns eine sorgenfreie, glückliche Zukunft.
Weiß dein Kind schon, dass es wahrscheinlich bald Bruder sein wird?
Wir hatten das Thema tatsächlich regelmäßig, weil im Kindergarten halt viele Kinder auch Geschwister haben und er dann auch gefragt hat. Und dann habe ich, also er hat auch den Wunsch geäußert und auch mein Patenkind hat ein kleines Geschwisterkind bekommen vor anderthalb Jahren. Das hat er dann auch mitgekriegt. Und ist da völlig begeistert, auch weil wir auch da einen sehr, sehr engen Kontakt hin haben und sagt dann auch immer, dass er auf ein Baby möchte zu Hause. Und das ist noch nicht mal von mir großartig forciert worden. Das kam von ihm selber. Und dann habe ich auch immer wieder gesagt, naja, vielleicht gibt es irgendwo ein Baby, was uns braucht. Dann müssen wir mal abwarten. Vielleicht bekommen wir irgendwann eins.
Schön.
Ja.
Die allerletzte Frage. Welche Botschaft würdest du Menschen mitgeben, die überlegen, Pflegeeltern zu werden, vielleicht noch für sich schauen müssen, ist das wirklich was für dich? Was würdest du mit auf den Weg geben wollen?
Also ganz wichtig ist einfach, in sich reinzuhorchen, habe ich einen Platz im Herzen für ein weiteres Kind frei? Bin ich in der Lage, vorurteilsfrei an die Sache ranzugehen, sowohl dem Kind gegenüber als auch den Eltern gegenüber. Ja, ganz wichtig ist meiner Meinung nach der Austausch mit anderen Pflegeeltern, mit erfahrenen Pflegeeltern, dass man da nicht naiv und blauäugig an die Sache rangeht, sondern einfach ganz klar und blickes sich dessen bewusst ist, dass alle Kinder, die Pflegekinder sind, einen großen Rucksack dabei haben und dass das eine große Herausforderung ist, die man nicht unterschätzen darf und viele Dinge hinterfragen, weil wie gesagt viele Kinder als gesund oder vermeintlich gesund vermittelt werden, die aber dann doch eine ganz, ganz große Baustelle mitbringen und man muss da einfach sehenden Auges an die Sache rangehen.
Tanja, vielen, vielen Dank für dieses Interview und deine Geschichte, die du uns erzählt hast.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
Das war das Interview mit Tanja.
Ich war von ihrer Leidenschaft und Energie für das Thema Pflegefamilien wirklich begeistert und insbesondere davon, nicht aufzugeben, selbst nach all den Rückschlägen, die sie erlebt hat. Wenn ihr Fragen zu der Sendung oder allgemein zum Thema Pflegefamilien habt, stellt sie gerne entweder per E-Mail an mich, s.sug@vse-nrw.de oder bei Instagram auf unserem Kanal Netzwerk Pflegefamilien. Und geht auch gerne auf den Kanal von Tanja, Home of the Fosters. Dort findet ihr auch den Link zu den WhatsApp-Gruppen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald bei
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.